Wir wollen heute uns mit Josua, Diener Mose als erstes und dann zum Schluss, am Ende seines Lebens, wird er den Diener des Herrn genannt. Heute wollen wir uns mit ihm als Mensch und wie Gott ihn für seinen Dienst vorbereitet, auseinandersetzen. So, ich habe keine einzige Stelle, die wir heute betrachten, weil wir mehrere miteinander anschauen möchten. Aber das Ziel heute ist, wer ist Josua? Wer ist dieser Mann, den der Herr verwendet hat, um sein Volk in das Land hineinzuführen? Und wir werden heute, hoffe ich, ganz klar und deutlich sehen, wie gnädig Gott ist. Dass Gott diesen Mann dazu berufen hat, diese Aufgabe zu tun, und er hat ihn auch dafür wunderbar vorbereitet. Und du auch, wenn du jetzt vielleicht jung im Glauben bist und du stellst dir die Frage, wie werde ich jemals dem Herrn dienen können? Oder vielleicht hast du in deinem Leben irgendwelche Erfahrungen gemacht und du zweifelst daran, dass Gott dich irgendwie nützen kann. Lass dich nicht vom Feind abschrecken, lass dich nicht vom Feind entmutigen, es ist egal, was in deinem Hintergrund ist. Der Herr kann dich verändern, der Herr kann dich nutzen, zum nützlich machen und verwenden, weil er treu ist, weil er Rettung ist. Als ich an der Uni war und Grace und ich, noch nicht verlobt, aber sehr knapp dran, und ich wusste, ja, wenn ich Grace heiraten möchte, kann ich nicht so stinkarm sein, wie ich jetzt bin. Ich hatte wirklich nichts. Ich hatte sogar Schulden von der Uni. Die musste ich auch noch zurückzahlen. Und Graces Vater war ich bin sehr klug, der sagte zu mir, Stan, weiß nur einfach diese Schulden. Ich will nicht, dass du in eine Ehe mit meiner Tochter mit Schulden eingehst. Und ich dachte, okay. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, nach dieses Jahr an der Uni, ich war schon in der weiterführende Schule, machte meine Masters und nach dem ersten Jahr dachte ich, na, es ist ja ganz klar, ich werde arbeiten müssen, weil ist es Gottes Wille, dass ich Grace heirate? Ja, das war schon klar. Habe ich Geld? Nein, das war auch klar, keine Frage. Ich habe sogar Minusgeld. Also, was mache ich jetzt? Na ja, klar, ich übernehme die Verantwortung, ich arbeite. Dann kam ein Dienst an der Uni, wo ich war, und suchte Mitarbeiter für den Sommer. Und das war ein Dienst, das von einer Gemeinde zum nächsten den ganzen Sommer lang junge Männer geschickt hat, die dann Kinderwochen sozusagen, so wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, Kinderwochen für die Gemeinde veranstaltet haben, mit einem wirklich interessanten und tollen Programm. Sehr nützlicher Dienst. Die kamen zur Uni und suchten Mitarbeiter und sagten alle, bitte betet dafür, vielleicht will der Herr, dass du das machst. Und ich sagte, das wäre echt nett, interessant, gut, aber ich muss arbeiten. Aber irgendwas ging nicht weg. Jedes Mal, dass ich gebetet habe, nicht jedes Mal, aber sehr oft, dass ich gebetet habe, oft, als ich da in der Predigt war und das Wort angehört habe, kamen in meinem Kopf diese Gedanken, weißt du was, denn du solltest mit dieser Gruppe dienen. Nein, das geht nicht. Was für ein Gedanke ist das? Wo kommt das her? Das kann nicht sein. Dann eines Tages, als ich zur Gemeinde gegangen bin, bevor ich mich hingesetzt bin und wo man die Reihen hat, man muss sich so hineinbegeben, damit man sich hinsetzen kann. Als ich mich zu meinem Platz hinbegeben habe, kam dieser Gedanke in mir, und was werde ich jetzt heute hören, dass mich dazu leiten wir, dass ich glaube, ich soll mit diesem Dienst arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, Moment, wann kommen alle diese Gedanken vor in mir? Wenn ich bete, wenn ich Bibel lese, wenn ich eine Predigt anhöre, dann kommen alle diese, hey, du sollst das machen. Mir war dann klar, okay Herr, ich werde es anschauen und wenn du das willst, dann vertraue ich. Aber dann, Herr, habe ich gedacht, dann wirst du sicher dafür sorgen, dass ich von diesen Gemeinden ganz tolle, diese Liebesgaben bekommst. Du wirst dann sorgen, dass alle meine Nöte abgedeckt sind. Und tatsächlich war alles okay, die haben mich angenommen. Ich war die ganze Sommer unterwegs mit dieser Gruppe. Wisst ihr, wie viel Geld ich da bekommen habe nach dem Sommer? fast gar nichts. Und da habe ich gedacht, Herr, ich war treu, was mache ich jetzt? Und wisst ihr was? Der Herr hat mir dann durch ganz andere Quellen, durch ganz andere Wege, er hat dafür gesorgt, dass ich bekommen habe, zum richtigen Moment, das, was ich gebraucht habe, um Grace, um ihr Hand zu bitten, uns zu verloben und dann auch rechtzeitig zu heiraten. Und alles ist wunderbar, perfekt gegangen. Aber nicht ohne, dass der Herr zu mir sagte, du musst mir vertrauen. Und wenn du folgst, dann wirst du sehen, wie ich dir meine Kraft gebe. Dieses Sommer, dass ich da gedient habe, habe ich Prinzipien gelernt und auch Dinge erlebt, die mein ganzes Leben und auch meine ganze Weise, wie ich mit Kindern umgehe, wie ich sie dann lehre, wie ich sie dann im Herrn voranbringe, stark geprägt. Ich habe gute Sachen gelernt, ich habe schlechte Sachen gelernt. Es war sehr erbaulich und sehr hilfreich für mich. Aber das Beste, was ich gelernt habe, war, auf den Herrn zu vertrauen und einfach zu gehorchen. Es zählte dazu, dass der Herr diese Dinge verwendet hat und genutzt hat, damit ich und meine Frau dann später auch im Vertrauen auf dem Herrn nach Österreich kommen konnten. Obwohl ich hier auf der Welt gekommen bin, war ich 20 Jahre lang nicht mehr in Wien. Und der Herr schickte uns zurück. Und wir wussten aber, wenn der Herr mit uns geht, dann wird der Herr uns auch leiten. Der Held der Geschichte, ob es Joshua ist oder ob es mein Leben ist oder ob es dein Leben ist, der Held der Geschichte ist Gott, ist Jesus, der treu ist. Und wir sehen das auch im Leben von Joshua. Wir sehen, dass Joshua ein Mann war, der auch das angenommen hat, was Gott in seinem Leben getan hat. Wir sind nicht in der Lage, große Dinge für Gott zu tun, wenn wir nicht bereit sind, die kleinen Verantwortung treu zu tun. Also Gott zeigt uns, hier sind die kleinen Dinge, mach das, mach das, mach das. Folge mir nach und warte und bleib treu und sei treu heute in diese kleinen Sachen. Und dann bist du vorbereitet, wenn ich was für dich habe, später, das noch größer ist. Und das ist Gottes Plan. Das Problem, das wir haben, ist, wir sind gleich mit den kleinen Sachen überfordert, weil wir dem Herrn nicht vertrauen. Und weil unser Blick nicht auf Gott gerichtet ist, wie das Volk Israel, die aus Ägypten herausgekommen ist. Und statt darauf bedacht zu sein, was sie alles erlebt haben, als Gott sie aus Ägypten befreit hat, schauten Sie das an, was Sie nicht hatten. Betrachten Sie die Dinge, die Sie nicht haben. Wir haben nicht das, was wir damals essen konnten. Damals ging es uns so gut. Nein, es ging denen nicht gut. Aber sie schauten nur auf das, was sie nicht hatten und haben völlig darauf vergessen, was für ein qualvolles Erlebnis und Dasein sie hatten, bevor der Herr sie aus Ägypten befreit hat. Wir sind nicht in der Lage, große Dinge für Gott zu tun, weil wir nicht bereit sind, die kleinen Verantwortungen treu zu nehmen. Letzte Woche haben wir eben gesprochen von unserem Bibelleseplan. Das ist jetzt kein Zwang, das ist kein Gesetz oder Pflicht. Es ist nur ein Versuch, dass wir alle als Gemeinde sagen, ich verbringe auf jeden Fall zumindest so viel Zeit im Wort, weil das Wort ist lebendig und wir brauchen das Wort. Eine kleine Sache eigentlich. Machen wir das aber. Machen wir das als Priorität. Setzen wir das als Priorität. Unser Fazit heute. Joshua war bereit, das Volk in das verheißene Land zu führen, weil er ein demütiger und überzeugter Diener Gottes war. Und Demut und Überzeugung. Ich wollte mit dem Wort Überzeugung, dass dieses Gedanken von Vertrauen, Glauben. Er glaubte an Gott. Er war einer, der Gott vertraut hat. Sagt Gott etwas, hat er es getan. Er war auch ein Demütiger. Viele andere im Volk Israel waren nicht demütig. Und wie ihr wisst, am Ende waren es genau zwei erwachsene Männer, die das Land eigentlich einnehmen konnten mit lauter jüngeren Leute. Nur zwei aus der Generation von Joshua kamen in das verheißene Land, weil sie demütig und überzeugt waren von Gott. Und das waren Joshua und Kaleb. Und wir sehen hier dann ein wunderbares Beispiel für, was Gott in einem Herzen tun kann, auch wenn alle andere eine andere Richtung gehen. Gott ist stark. Es gibt sehr viel, was wir dazu sagen können, aber ich möchte einiges davon für unser, wenn wir mit Joshua das Buch beginnen, behalten. Aber eines sollte ich jetzt auf jeden Fall sagen, bevor wir weitergehen, dass dieser Name Joshua ist hebräisch. Wenn du nach Israel fahren würdest und dich mit israelischen Christen, Geschwister treffen würdest, die sagen nicht, wir glauben an Jesus. Die sagen, wir glauben an Joshua. Das Hebräische. Wieso? Sie sagen, Jesus ist griechischer Name von unser Herr. Der heißt Joshua. Das stimmt auch. Joshua, Jesus, dieser Name bedeutet, Gott ist Retter. Gott rettet. Und wir haben ein Vorbild. Joshua in vielen Hinsichten ist eine Typologie oder ein Typ von Jesus. Und dieses Eroberung des Landes, wie ich schon vorher gesagt habe, ist eine Darstellung, eine sinnbildliche Darstellung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in jedem kleinen Detail irgendwelche allegorische Bedeutung finden. Aber es ist ein Sinnbild, ganz eindeutig, für unser Leben als Christ und das Heiligungsprozess, das Gott in uns bewirkt, weil er uns in Christus alles gegeben hat. Durch Christus kommen wir in das Land hinein. Jesus ist unser Anführer. Jesus ist unser Retter sozusagen. Er gibt uns die Fülle des Lebens. Aber wir müssen das Land erobern. Wir müssen auch bereit sein, die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, im Vertrauen auf ihn anzugehen. So, das kommt dann in den nächsten Wochen. Aber heute, wer ist Joshua? Wie hat Gott Joshua für diese wichtige Verantwortung vorbereitet? Eines ist für uns ganz klar, glaube ich. Joshua, sein Name heißt Gott rettet. Und um ihn dafür vorzubereiten, diese wichtige Verantwortung zu übernehmen, muss Joshua nicht nur den Namen Joshua haben, Gott rettet, sondern er muss auch verstehen, er muss auch erleben, er muss auch erkennen, dass Gott errettet. Er muss fest im Herzen überzeugt sein davon, dass Gott tatsächlich in der Lage ist, mir zu helfen und mich zu retten. Wie alt war Joshua, als er aus Ägypten, diese Knechtschaft, befreit wurde? Natürlich, wir haben keinen Geburtstag von Joshua, so ich kann dir nicht sagen, der wurde an diesem Tag geboren. Eines wissen wir, am Ende vom Buch Joshua steht, dass er mit 110 Jahren gestorben ist. Wir wissen auch, wie viele Jahre sie in der Wüste waren. 40 Jahre lang waren sie in der Wüste. Wir wissen auch natürlich, dass es circa 25 Jahre gedauert hat, bis als sie das Land erobert haben. So, da schätzen wir, wenn man das zusammenrechnet, dass damals, als Mose war 80, als er eben das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Mose starb mit 120. Als Mose 80 war, da war der Joshua circa 40 bis 45 Jahre alt. So, du schaust einen Mann, ich bin 48, bald 49, aber nicht viel jünger als ich, als er aus Ägypten herausgekommen ist. Was hat er als Mann? Er hat Familie, das lernen wir auch aus Joshua, das Buch Joshua. Er und seine Familie, was haben sie in Ägypten erlebt? 2. Mose 3, Vers 9. Gott spricht mit Mose und beschreibt, was das Volk in Ägypten erlebt hat. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. Joshua weiß, was Unterdrückung ist. Joshua weiß, was Missbrauch ist. Joshua weiß, was Mangel ist. Joshua weiß, was es ist, eben zum Herrn zu schreien und zu sagen, wo bist du? Hilf mir! Ich schaff das nicht. Jahre lang unter dieser Knechtschaft. Und dann, was hat Joshua erlebt? Wer rettet? Konnte Israel sich aus Ägypten befreien, aus eigener Macht? gar nicht. Sie waren hilflos ausgeliefert. Und dann kam Mose, sagt, euer Gott, der Schöpfer der Welt, hat euer Geschrei gehört und will euch zurückführen in das verheißene Land. Wem wurde es verheißen? Abraham, Isaak, Jakob, der später Israel umbenannt wurde. Als Gott mit Abraham gesprochen hat, hat Abraham sogar gesagt, deine Nachkommen werden in einem fernen Land sein, 1. Mose 15. Sie werden dort dann mit einem starken Hand befreit werden. Sie wussten, dass Gott Abraham diese Dinge schon gesagt hat. Und jetzt ist es soweit. Und was hat Josua dann miterlebt in Ägypten? Die 10 Plagen und noch mehr. Wie wirkt Gott, bewirkt Gott diese Befreiung? Wasser wird zu Blut, Unmengen an Frösche, Mücken, Hundsfliegen, Viehseuche, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken, Finsternis. Zum Schluss Tod der Erstgeborenen. Alle Erstgeborenen in Ägypten, die dieses Zeichen auf den Türpfosten nicht hatten. Passahfest wurde eingeführt. Wenn der Engel des Herrn dieses Blutzeichen sieht, dann wird er an euch vorübergehen und ihr werdet nicht gerichtet. Das Lamm wurde geschlachtet, das Blut wurde an die Türpfosten geschmiert und der Todesengel ist herübergegangen. Ein wunderbares Bild von Jesus. Das Opferlamm, Passahlamm und dann so viele hunderte Jahre später zu Passahzeit starb Jesus am Kreuz. Das hat alles Josua miterlebt. Und nicht nur das. Dann führt Gott dieses Volk aus Ägypten heraus mit extrem viel Reichtum. Weil die Ägypter hatten richtig Angst. Stell dir vor, in jedem Haushalt ist mindestens ein Mensch gestorben. Und das einfach gleichzeitig im ganz Ägypten. Die hatten Angst. Die haben die Macht Gottes, das Gericht Gottes erlebt. Und dann sagen sie, okay, ihr wollt gehen? Ja, bitte geht. Was wollt ihr was haben? Wollt ihr Gold? Wollt ihr Silber? Was wollt ihr haben? Wollt ihr meine Pferde haben? Wollt ihr meinen Wagen haben? Was möchtet ihr haben? Nimm's mit. Einfach geh. Geh. Und sie sind gegangen. Aber dann sagt Gott, geh nicht diesen Weg, sondern geh in diese Sackgasse hinein. Geh in diese Sackgasse hinein. Und Pharao ändert seine Meinung noch einmal. Und Pharao sagt, wir holen die zurück. Wer war dabei, als das ganze Volk in einer Sackgasse war? Und es schaute hoffnungslos aus. Gott dann schirmte das Volk durch seine Wolke. Und dann schaut dieser Mann zu, als Mose da aufsteht mit seinem Stock und sagt einfach, schaut die Macht und die Herrlichkeit des Herrn an und teilt das Rote Meer. Ich meine, die anderen Wunder waren schon groß. Aber jetzt ein Meer teilen? Und wisst ihr, so viele ungläubige Leute wollen einfach sagen, nein, das kann nicht so sein. Es gibt andere Erklärungen. Das war einfach seicht und sie sind einfach über eine seichte Stelle rübergegangen. Das hat nichts mit einem Wunder zu tun. Liebe Geschwister, die gesamte Geschichte verlangt ein Wunder nach dem anderen. Das Ganze geht nicht, wenn Gott nicht eingreift. Und der Schöpfer der Welt hat kein Problem, ein Meer zu teilen. Gott zeigt sein Volk, dass er wirklich für sie kämpft und teilt das Rote Meer. Josua schaut das an natürlich, erlebt das alles mit und reagiert darauf. Es lässt ihm nicht kalt. Er ist nicht einer, der einfach sagt, ja, haben wir verdient. Sondern er überlegt sich, da steckt ein Gott dahinter. Josua ist gläubig. Josua vertraut. Er denkt nicht daran, wie die anderen so oft daran gedacht haben, zurück nach Ägypten zu gehen. Er will das verheißene Land. Er will nicht zurück in die Knechtschaft. Wer seine Knechtschaft unter Sünde nicht richtig eingeschätzt hat, wovon der Herr Jesus uns befreit hat, der wird auch immer wieder meinen, das war gar nicht so schlimm damals. Das war gar nicht so schlecht. Ich möchte gerne zurück. Da waren so viele Vorteile. Sind niemals Vorteile mit Sünde. Wir wollen aus Ägypten heraus und wir wollen hin zum verheißenen Land. Bildlich gesehen, wir wollen aus der Sünde heraus, die Knechtschaft der Sünde, und hin dorthin, wo der Herr Jesus der König ist. In seinem Dienst stehen und seine Arbeit tun und ihn folgen. Der Herr hat Josua alles gegeben, was er gebraucht hat, um diese Aufgabe zu tun. Aber Schritt für Schritt hat er ihn vorbereitet. Wenn wir nicht das alte Leben ablehnen und diese eigentlich kleine Schritt gehen, das ist nicht schwer zu erkennen. Das ist nicht schwer zu erkennen, was für eine Knechtschaft diese Welt eigentlich anbietet. Wenn diese Welt uns zu sich zieht und wir lassen uns ziehen, dann werden wir natürlich auch nicht bereit sein, für den Herrn irgendwas zu tun, geschweige denn was Großes zu tun. Josua geht aus Ägypten heraus, weil Gott ihn gerettet hat. Und zweitens sehen wir das Nächste, was Josua erlebt hat, wie er sieht, Gott ist Rettung. Gott selbst ist die Rettung, ist, dass er das Volk vor Zerstörung gerettet hat. Amalek. Das ist eine Geschichte, dass man in 2. Mose Kapitel 17 findet. 2. Mose Kapitel 17 ist eigentlich sogar die allererste namentliche Erwähnung von Josua. Wir wissen natürlich, dass er dabei war, als die Ägypten verlassen haben. Das ist ja klar. Der ist ein erwachsener Mann hier. Der hat alles miterlebt. Aber er wird nicht erwähnt bis Amalek. Und du siehst ab Vers 8, dass Amalek, Vers 8 sagt, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Sie wollten Israel zerstören. Dieses Volk verlässt Ägypten. Wir bringen sie um. Das ist eine Geschichte, das an sich sehr, sehr interessant und spannend ist, weil es auch mit diesem Propheten Balaam verbunden ist, das man in 4. Mose 22 bis 24 liest. Wir haben heute nicht die Zeit, um diese gesamte Begebenheit zu betrachten. Aber eines können wir sagen, dass dieser Amalek darauf wirklich ausgerichtet war, Israel zu vernichten. Er wollte sogar, dass Israel verflucht wird. Gott hat das verhindert. Gott hat sein Volk beschützt. Und hier kommt Josua vor. Vers 9. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so. Ziemlich einfache Reaktion. Okay, kämpfen gegen Amalek? Mache ich, gerne. Geh hin. Aber Moment, das war jetzt eine Nation, Krieger, Erfahrung, alles Mögliche. Und was ist Josua? Die sind Sklaven, die aus Ägypten herausgekommen sind. Aber gut, willst du, dass ich mache? Ich mache das. Ich gehe hin. Ich erwähle Männer, wir kämpfen. Vers 10. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Was ist das? Was hat Mose und seine Arme und diesen Stab mit dem Kampf im Tal zu tun? Ich meine, ist da irgendwie eine Funkverbindung? Keine Funkverbindung. Was ist das? Das ist ein Symbol. Das ist ein Zeichen. Das soll uns was lehren. Woher kommt Rettung? Woher kommt Sicherheit? Woher kommt der Sieg? Moses hebt seine Arme. Kein Problem, wir gewinnen. Wenn er müde, ich muss das oben halten. Sobald ich es runtergehe, geht es in die falsche Richtung. Was sagt uns das? Der Sieg kommt vom Herrn. Vers 12. Aber die Hände Mose wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Der Sieg kam vom Herrn. Aber jetzt schau was sehr Interessantes an. Wie Gott Josua vorbereitet für seine noch lange in der Zukunft liegende Verantwortung und Aufgabe. Vers 14, da sprach der Herr zu Mose. Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Präge es in den Ohren Josuas ein, nicht den Ohren Israels ein, des Volkes ein. Wer soll das nicht vergessen? Wer soll sehen, was ich hier tue? Wer hier die Macht hat? Josua soll das wissen. Du hast hier was gelernt, Josua. Du hast hier was gesehen. Woher kommt Errettung? Das mit der Hand die Hände heben und Stab heben hat nichts mit Funkverbindung zu tun oder irgendwelche. Das ist einfach ein Zeichen. Ich bin derjenige, der den Sieg gibt. Gott hat auch wirklich gerettet. Josua greift oder begreift, wo die Quelle ist. Wie bekommen wir auch eben vor Gott den Sieg? Oder wie können wir in unserem Leben siegreich und treu dem Herrn folgen? Nicht in eigener Kraft, nicht durch Disziplin allein. Kannst du diszipliniert genug sein, um heilig zu sein? Nein, du wirst verzweifeln. Du kannst nur durch eine Veränderung deines Herzens, durch die Kraft Jesu, durch eine tiefere, größere, inbrunstigere Liebe für den Herrn verändert werden. Und diese Liebe in deinem Herzen für Gott und für deinen Nächsten drückt diese ganze sündhafte Sachen aus dem Weg. Entfernt das. Es gibt keinen Platz in einem Herz, das voller Liebe, Gnade und Kraft und voller Jesus ist, für das, was Satan ehrt. Für das, was Satan ist. Für Sünde. Ja, und das ist unser Kampf, den ganzen Land zu einzunehmen. Weil wir suchen und, okay, hier haben wir das für den Herrn eingenommen, aber dann, da ist wieder ein Zimmer oder wieder ein Eck. So wie das Buch Josua. Und dieser Kampf dauert unser Leben lang, aber dann kommt der Tag, wo der Herr uns verherrlicht. Wo kommt der Sieg aber? Zimmer für Zimmer in deinem Leben. Der Sieg kommt nicht durch Disziplin und Härte und die Bewahrung irgendwie, die Haltung bewahren, sondern Beziehung zu Jesus. Verbindung mit dem Herrn. Der Prophet Jesaja hat es so gesagt in Jesaja 40, Vers 28. Wenn du es nicht, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Ist dir das nicht klar? Bist du noch im Unwissen? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt. Junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese Kraft kommt nicht von Disziplin. Diese Kraft kommt vom Harren auf den Herrn. Warten auf den Herrn. Dich stärken in dem Herrn. Dem Herrn zu kennen. Disziplin ist etwas ganz anderes. Der Herr Jesus durch Paulus sagt uns in Galater 5, dass Disziplin ist eine Frucht des Geistes. Es ist nicht zuerst Disziplin und dann bist du geistlich, sondern zuerst bist du geistlich, Christus zentriert, dann wirst du diszipliniert sein. Selbstbeherrschung ist nichts anderes als eine beherrschter Selbst. weil es unter der Einfluss und Kraft des Heiligen Geistes steht. Und das ist Freiheit. Schau nicht auf Psychologie, schau nicht auf ein gesundes Selbstbild und Selbstbewusstsein, schau auf Jesus. Schau auf Gott, vertraue. Die dritte Erfahrung, die Josua gemacht hat, er merkt, dass Gott ist der, der rettet vor Zerstörung, er rettet vor Knechtschaft und Gott rettet auch, und das ist jetzt interessant, er rettet vor götzendienerischem Gruppendruck. Das ist ein schweres Wort auszusprechen, aber götzendienerischen Gruppendruck. Wenn du für den Herrn was machen willst, musst du bereit sein, für den Herrn manchmal ziemlich alleine zu stehen. Und wir sind so dankbar, dass wir hier in Österreich die Freiheit haben, öffentlich gemeinsam den Herrn anzubeten. Wir wissen nicht, was das ist, wirklich alleine zu stehen. Wir haben es gut. Wir haben nicht mal annähernd die Umstände, die Noah hatte. Josua war in einer Situation, dass Gott ihm geschützt hat. Und du fragst, wie? Wie hat Gott Josua geschützt? In 2. Mose 42, da muss man ein paar Kapitel später anschauen. Viel natürlich passiert dazwischen, aber jetzt ist Israel schon weit weg von dort, wo sie früher waren. Sie sind dort im Tal beim Berg Gottes. Gott offenbart sich durch Rauch und Erdbeben und Feuer und zeigt sein Donnern und seine Macht. Und das Volk hat Angst und Gott ladet Mose ein, komm hoch zu mir und rede mit mir. Ich möchte mit dir sprechen. 2. Mose 24 und in Vers 13 steht, da machte sich Mose auf und samt seinem Diener Josua. Und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch, wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. So Aaron und Hur sind dann die Verantwortlichen im Volk. Ich gehe jetzt hoch. Vers 15, als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israel wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er die Berg bestieg und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Und dann sehen wir eben die nächsten Kapitel, Kapitel 25 bis 26, bis 28, bis 29, bis 30, bis 31, alles, was Gott Mose gesagt hat. Und dann Kapitel 32, 40 Tage lang ist Mose oben auf dem Berg. Und Kapitel 32, als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelten sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorgehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Was passiert hier? Gott spricht mit Mose am Berg. Das Volk im Tal wird ungeduldig. Und sagt, okay, das ist lang genug. Der ist nicht zurückgekommen. Jetzt machen wir Götter nach unserem Art. Und sie gehen zu Aaron und sagen, mach du das für uns. Und was tut Aaron? Er folgt das Volk. Er gibt nach. Dieser Gruppendruck war zu viel. Okay, dann mache ich das. Und später sagte er, ich musste. Und du sagst, aber was hat Josua damit zu tun? Warum sagst du, Gott hat Josua irgendwie hier geschützt? Wo ist Josua? Josua ist mit Mose am Berg gegangen, aber wir haben gerade gelesen, nach 6 Tagen, am 7. Tag, ruft Gott dann Mose und sagt, komm zu mir. Und wo blieb Josua? Mose geht zu Gott noch höher und spricht mit Gott. Und wo blieb Josua? Da, wo sie am Anfang waren. Und wer ist mit Josua in dieser Zeit, 40 Tage und 40 Nächte? Was für Gemeinschaft hat Josua? Was tut Josua? Er geht auf keinen Fall zurück im Tal zum Volk. Er bleibt 40 Tage lang alleine am Berg und wartet. Warum? Weil er von Gott hören will. Weil er mit Mose eigentlich sprechen möchte. Er möchte wissen, was Gott mit Mose besprochen hat. Er geht nicht zurück zum Volk alleine. Das Volk ist unten im Tal. Das Volk hat einander, die haben Familie. Josua war getrennt von seiner Familie 40 Tage lang und er wartet auf dem Herrn und tut nichts außer warten. Wer ist Josua? Das ist ein Heeresführer, ein Täter, ein Mann, der Action will, der will was tun. Und was tut er? Er sitzt und steht und wartet auf Gott 40 Tage lang. Mose wartete 40 Jahre lang in der Wüste als Hirte, bis Gott ihn berufen hat, geht zurück nach Ägypten. Diener Gottes müssen lernen und müssen wissen, wie man auf Gott wirklich harrt und wartet. Wenn wir als Menschen sagen, nein, ich muss was tun und jetzt muss ich das tun. Aber Gott sagt nicht, jetzt ist es die richtige Zeit, das zu tun. Dann tun wir das rein und allein aus unserem Fleisch. Mose ist weg. Josua wartet. Er wäre noch 40 weitere Tage dort geblieben. Warum? Er vertraut dem Herrn. Und er weiß, nur Gott ist Rettung. Und wir werden ungeduldig. Wir machen dann unsere eigenen Götter. Und sehr oft machen wir uns selbst zu Gott. Und sagen, okay, wenn Gott noch nicht macht, was ich will, dann werde ich das in der Hand nehmen und werde ich das einfach forcieren, so wie ich mir das vorstelle. Und damit ist natürlich eine Katastrophe schon vorprogrammiert. Wir wollen lernen und wissen, wie wir auf Gott warten können. Und das hat natürlich so viele Anwendungen für unser Leben. Das Volk und Aaron, die folgen nicht, sie erwarten nicht, sie haben schon Zweifel und lehnen das schon ab und machen ihre eigenen Götzen. Mangelnde Geduld und Vertrauen auf Gott führt zu viele Probleme. Viel götzendienerische Probleme. Der Mensch glaubt besser zu wissen und oft denkt er sogar, dass er einen biblischen Grund dafür hat. Interessanterweise sagen die Menschen hier, mach du jetzt uns diese Götter, die uns aus Ägypten herausgeführt haben. Und was sie da haben, ist eine abartige Anbetung von Gott. Sie haben jetzt nicht gesagt, wir lehnen Gott ab, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, sondern wir werden ihn jetzt so gestalten, wie wir ihn haben möchten. Wie es für uns passt. Mach jetzt einen goldenen Kalb, das kennen wir. Und dann beten sie ihn auch so an, wie sie das aus ihrer götzendienerischen Vergangenheit gekannt haben. Statt zu warten, bis Mose zurückkommt und sagt, so geht das mit diesem wahren Gott. Wir merken auch hier, dass es wichtig ist, dass wir unser Glauben, unser Leben auf dem Wort Gottes aufbauen. Josua wurde vorbereitet für seinen späteren Dienst, weil er bereit war, auf Gott zu warten, auf Gottes Wort zu warten, auf Gott zu hören. Bis es ihm klar war, dass Gott gesprochen hat, wartet er einfach. Und deswegen auch heute in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir nicht nur Erkenntnisse als Grundlage für Dienst betrachten. Du kannst extrem viel wissen. Aber es steht in 1. Korinther 8, Vers 1, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn du bekannt bist dafür, dass du ein schwieriger Typ bist und lieblos in deiner Art und Weise bist, aber du hast viele Erkenntnisse, viel Stoff in deinem Kopf reingestopft, pass auf, da stimmt etwas nicht. Weil wenn es in deinem Herzen hinuntergewandert ist, ist die ganz klare Auswirkung, dass du sanftmütig und liebevoll bist. Erkenntnis bläht einfach auf. Deswegen sagt auch 1. Timotheus 3, Vers 6, dass wenn jemanden zum Ältestendienst oder ein Dienst in der Gemeinde eingesetzt wird, soll er kein Neubekehrter sein. damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Oder 1. Timotheus 5, Vers 22. Die Hände lege niemand schnell auf. Mach dich auch nicht fremde Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Eine wichtige Prinzip. Joshua ist da oben auf dem Berg und er wartet. Und er wartet auf den Herrn, weil der Herr mit Mose spricht. Und versucht nicht in eigener Kraft alles zu machen, was er vielleicht denkt nötig wäre. Wer hat Gott jetzt die Leitung übergeben? Das war Mose. Und er wartet auf Mose im Tal. Wir wollen das, wie wir das haben wollen. Eine Vorbereitung für das letzte und gravierendste Situation in seinem Leben. Die letzte Erfahrung, die Joshua gemacht hat, wo er auch gelernt hat, nur Gott ist der Retter, war eine Situation, das für ihn sehr, sehr traurig war und hatte echt erschütternde und gravierende Auswirkungen für das Volk. Gravierende. Und das ist eben, Gott rettet vor sündhaftem Zweifel. Sie sind jetzt vom Berg weg, sie sind jetzt direkt vor dem Land. Gott ist bereit, das Land eigentlich seinem Volk auszuliefern. 12 Kundschafter werden reingeschickt. 4. Mose, Kapitel 13 und 14 sehen wir eben diese Geschichte. Es ist spannend und das muss man wirklich sehen. Josua versteht jetzt. Vielleicht hast du das nicht gewusst. Aber der hieß eigentlich am Anfang nicht Josua. Diese Liste hier ist sehr interessant. In Kapitel 13, da werden alle Männer eigentlich, die zu diesem Aufgabe erwählt wurden, benannt. Und es steht dann in Vers 8, Hosea, der Sohn Nuns, für den Stamm Ephraim. Das ist Josua. Aber hier steht Hosea. Okay, und schau, was da unten, Vers 16. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, das Land auszukundschaften. Und jetzt eine ganz nebenbei Bemerkung. Aber Hosea, dem Sohn Nuns, gab Mose den Namen Josua. Wisst ihr, was Hosea bedeutet? Einfach Rettung. Ich bin Rettung. So könntest du sagen, ich schaffe das. Aber so weit ist es jetzt gekommen. Mose sieht Joshua, Hosea an und sagt, weißt du was, Mann? Wir müssen da kleine Änderungen vornehmen. Wir wollen deinen Namen mehr mit der Realität verbinden, dass es damit übereinstimmt. Du bist keine Rettung. Gott ist Rettung. Du kriegst einen neuen Namen. Nicht Hosea, Joshua. Davor wird das einfach erwähnt, weil das seine gegebene Name war, das, wovon er dann auch später, so als sie die Geschichten geschrieben haben, haben sie in den Kapiteln davor auch Joshua verwendet. Aber wir finden jetzt heraus, dass dieser Name erst bei diesem Gelegenheit gegeben wurde. Joshua, Gott ist Rettung, nicht einfach Rettung. Und da siehst du auch den Unterschied zwischen jemand, der diese Idee, ich bin Rettung oder Gott ist Rettung. Und Joshua hat auch richtig begriffen, dass die Kundschafter gehen in das Land hinein und sie sehen ein wunderbares Land und sie berichten das auch. Und ihr könnt diese Stellen lesen zu Hause. Er sieht, alle 12 sagen, es ist ein wunderbares Land. Sie kommen zurück mit Obst und Getreide, alles aus dem Land. Und es ist wunderbar und es ist wirklich sehr, sehr fruchtbar, dieses Land. Aber dann sagen sie, es gibt aber Riesen in diesem Land. Es gibt dicke Mauern. Das ist unmöglich. Wir sind diese ganze weite Strecke gegangen und alles umsonst. Und in Kapitel 14, Vers 1, nachdem die 10 Kundschafter einen negativen Bericht gegeben haben, Joshua und Kaleb waren die einzigen zwei, die das nicht mitgemacht haben, steht in Vers 1 von Kapitel 14, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, und stellt euch vor, was die hier sagen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Wow, als ob Gott jetzt die ganze Zeit nichts gemacht hätte. Kein Manna, keine 10 Plagen, keine Teilung des Roten Meeres. Gott, jetzt haben wir eine Herausforderung, das ist zu groß. Es gibt Riesen in diesem Land. Ja, aber Gott ist größer. Die Muren, sie sagen, wir würden lieber sterben in der Wüste. Vers 7 aber, es steht da, Vers 6 fangen wir an, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Sie schauen und hören das an und sie sagen, nein, was macht ihr da? Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften. Es ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist vor ihnen gewichen und mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und wie reagiert dann das Volk darauf? Da sagte das ganze Volk, das ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Joshua jetzt erlebt ein einschneidendes Erlebnis, wo er und Kaleb, die einzige zwei, für Gott dastehen und sagen, nein, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Glaubt ihr wirklich, dass diese Riesen ein Problem sind und diese dicken Mauern? Gott ist auf unserer Seite. Joshua wurde gerettet, indem er gelernt hat und auf das, was er gelernt hat, sich gestützt hat. Gott ist Rettung. Der Herr ist mit uns. Wir sehen hier an dieser Stelle auch, dass die Auswirkungen gravierend war. Das Gericht Gottes war, dass er das Volk genau das gegeben hat, wofür sie weinten. Das, was sie wollten. Pass auf, was du von Gott erbittest. Herr, ich würde lieber in der Wüste sterben, als diese Arbeit machen zu müssen. Und Gott sagt, okay, ihr könnt weiterlesen, alle ab diesem Alter, Erwachsene, werden in der Wüste sterben. Und es ist auch so passiert. Und sie blieben dann in der Wüste, 40 Jahre lang gesamt, und wanderten, bis eine ganze Generation, die nicht bereit war, das wahrzunehmen, was Gott vor ihren Augen getan hat, um sie aus Ägypten herauszuführen, von Amalek zu befreien, auch von Hungersnot zu retten. Alles, was er erlebt hat, das ganze Erlebnis am Berg Sinai, alles nichts. Gott kann nicht. Ein zweifelnder Geist, dass Gott keine Ehre gibt. Spannend ist auch dazu, dass Josua später, lesen wir an dieser Stelle, dass Mose das Zelt der Zusammenkunft außerhalb des Lagers aufgestellt hat. Und dieses Zelt des Zusammenkunft hat dann, es steht, dass als Mose da hineingegangen ist, ich habe es leider in meinen Notizen nicht notiert, aber als er da hineingegangen ist, kam die Gegenwart Gottes runter. Und er sprach mit Mose und dann ging Mose zurück zum Volk. Aber da steht, aber Josua blieb andauernd im Zelt der Zusammenkunft. Wer bekam die Verantwortung, dieses Ort der Begegnung mit Gott zu beschützen, zu pflegen? Nicht Aaron, Josua. Und du sagst, wow, was für ein Herz. So, Josua war bereit, das Volk in das verheißene Land zu führen, weil er ein demütiger und überzeugter Diener Gottes war. Gott wirkt in seinem Leben und er nimmt das an. Gott ist Held der Geschichte, nicht Josua. Josua reagiert einfach im Glauben. Er nimmt wahr, das, was er sieht. Er zweifelt das nicht an. Er folgt die klare Offenbarung und Wirken Gottes nach und lässt zu, dass Gott tut, was Gott tun will. Er kämpft nicht gegen Gott, sondern er kämpft für Gott. Und was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir daraus lernen? Du hast auch kein Land, das du erobern musst, aber Gott will, Jesus will in deinem Leben alle Ecken, alle Bereiche deines Lebens für ihn erobern. Dass dein Leben dem Herrn zur Gänze gehört. Du bist aus der Knechtschaft befreit. Ich hoffe, bist du? Kennst du Jesus Christus? Verstehst du, was Jesus Christus für dich getan hat? In deinem Herzen entsteht eine Freude über Jesus und eine Dankbarkeit und sagst, ich glaube, ich weiß, nur er kann mich retten. Ich kann nichts machen. Ich bin wie ein Sklave in Ägypten. Wenn er mich nicht befreit, habe ich keine Kraft. Ich vertraue, ich verlasse mich auf dich, Herr. Ich erwarte deine Errettung. Gott rettet. Das ist Glauben. Erwartung. Aber bist du dir auch sicher, dass die Quelle der Sicherheit nicht deine eigene Kraft ist? Deine eigene Fähigkeiten? Deine eigene Disziplin? Du wirst nur immer wieder in diese Lage kommen, dass du verzweifelt bist, weil du merkst, ich schaffe das nicht. Was ist die Lösung? Mehr Disziplin. Nein, schau auf Christus. Lass zu, dass dein Herz verändert wird, dass du geistgeleitet wirst und der Geist bewirkt Selbstbeherrschung. Es gibt eine biblische Reihenfolge. Lerne, das zu tun. Und Zuflucht in verwirrende Zeiten. Wo gehst du, wenn du merkst, alle anderen gehen einen falschen Weg? Oder wenn du merkst, mir fehlt was, dann gehst du und du wartest auf Gott. Du suchst deine Zuflucht in Gott selbst. Vielleicht hast du keine Antworten auf deine Fragen jetzt. Macht nichts. Gott lässt dich warten. Vertraue. Folge ihm nach. Und lass dich nicht von Gruppendruck von anderen, die nicht nach Gott folgen, also die Gott nicht nachfolgen, beeinflussen, sondern folge Jesus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die einfache Wahrheit. Und dann zum Schluss, pass auf, du wirst immer wieder in Situationen hineinkommen, wo du glaubst, die Mauern sind zu dick, die Riesen sind zu groß, die Herausforderung ist zu überwältigend, unmöglich, Gott treu zu sein. Ich muss einfach weinend Gott bitten, dass er mich zurück in der Knechtschaft schickt. Sind wir nicht froh, dass viele Geschwister aus der vergangenen Zeit, aus der Geschichte der Kirche, der Gemeinde Jesu, sage ich besser, der Gemeinde Jesu, die vor überwältigende Herausforderungen gestanden sind, die sagten, nein, eines tue ich, nichts anderes. Ich folge das Wort, ich folge Jesus. Wenn ich umkommen muss dafür. Jesus ist groß, er ist stark genug. So, liebe Geschwister, wir wollen uns mit diesem Buch, das die Geschichte von Josua, nachdem sie in das Land hineinkommen, kurz davor, auseinandersetzen, mit diesen Erwartungen, dass wir erkennen, wie Gott in unserem Leben wirkt, damit wir auch unser Herz sozusagen für den Herrn Jesus erobern. Welche Hürde, welche Hindernisse, welche Herausforderungen sind da? Und wir werden merken, dass wenn wir Gott vertrauen, wenn wir die Sklaverei ablehnen, Gott vertrauen, Zuflucht in Gott suchen und auf ihn warten und die sündhafte Zweifeln, die entstehen, ablehnen und Gott glauben und einfach gehorsam ihm folgen, dass er jede auf uns zukommende Herausforderung beseitigen wird, damit wir ihm die Ehre geben, damit das Land in Besitz genommen wird. Und das Land heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das Land heißt ein Leben zur Ehre Gottes. Das ist unser Ziel. Ich freue mich darauf. Lass uns alle in unserem Herzen diesen Schluss fassen. Herr, Joshua ist ein Typ von Jesus. Er ist ein Vorbild. Gib mir Kraft in deiner Gnade, auch so solch ein Mann zu sein und zum Schluss so ein Mann, so eine Frau zu sein, die Jesus Christus darstellt. Dann habe ich das erreicht, was du möchtest. Amen. Lass uns beten. Vater, wir